Liebe Gemeinde, am Ostermorgen war das Grab leer, in das man den toten Jesus gelegt hatte. Und das Johannesevangelium erzählt ein bisschen anders von dem, was dann passiert ist, als die anderen Evangelien. Nach Johannes kommt Maria Magdalena alleine zum Grab und findet den Stein weggerollt. Und dann läuft sie zurück zu Petrus und dem Lieblingsjünger, wahrscheinlich Johannes, und erzählt ihnen, jemand habe den Leichnam weggebracht. Daraufhin machen die beiden Männer, Petrus und der Lieblingsjünger, eine Art Wettlauf zum Grab. Und sie finden tatsächlich, das Grab ist offen. Dass Jesus auferstanden ist, begreifen sie aber nicht. Sie gehen wieder zurück und dann hat Maria Magdalena eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Den hält sie zuerst für den Gärtner. Erst als er ihren Namen nennt, erkennt sie ihn. Maria läuft dann auch wieder zurück, ist sehr viel Bewegung bei Johannes, zu den Jüngern und erzählt von der Begegnung, die sie mit dem Auferstandenen hat. Aber die können anscheinend genauso wenig mit ihrer Geschichte anfangen wie mit der Geschichte vom leeren Grab. Sie ziehen sich also am Abend wieder in ihr Quartier zurück und verriegeln die Türen. Zu groß ist die Angst, dass man nach der Kreuzigung des Anführers wohl auch noch nach den Anhängern suchen würde und sie belangt. Immerhin, Petrus wurde dreimal gefragt, wir haben es gesungen, ob er nicht auch zu der Bande gehört. Also Köpfe runter, Füße stillhalten. Ich lese, was dann kommt. Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Es war am Abend, eben jenes ersten Wochentages. Die Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte. Und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und er sagt zu ihnen, Heiligen Geist sollt ihr empfangen. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie festhaltet, dem sind sie festgehalten. Thomas aber, einer der zwölf, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas war mit ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er trat in ihre Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Dann sagt er zu Thomas, leg deinen Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben. Der amerikanische Neutestamentler Robert Kaiser hat den schönen Satz geprägt, das Johannesevangelium ist wie ein Fluss, in dem ein Kind waten und ein Elefant schwimmen kann. Es ist leicht verständlich und tiefgründig zugleich. Für jüngere Kinder sind Wundergeschichten, Märchen und Zauberei überhaupt nicht problematisch. Sie können Johannes problemlos folgen, wenn er von einem auferstandenen Jesus erzählt, der durch verschlossene Türen und Wände gehen kann. Wer aus der kindlichen Wunderwelt herausgewachsen ist, wird feststellen, dass das Johannesevangelium keineswegs kindlich naiv ist, sondern tiefen Dimensionen bereithält, die man nicht erwartet hat. Johannes ist also für Nichtschwimmer und für Tieftaucher gleichermaßen interessant. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, wie Jesus es geschafft hat, als ein Körper, den man anfassen kann, durch verschlossene Türen zu gehen. Aber das ist nur vordergründig das größte Wunder in dieser Geschichte. Viel wunderbarer finde ich, wie Jesus mit dem Versagen seiner kompletten Jüngermannschaft umgeht. Sie haben ihn alle im Stich gelassen, 2 Tage zuvor. Keiner ist auch nur in der Nähe geblieben. Petrus hat ihn verleugnet, 3-mal. Jetzt begegnen sie sich zum ersten Mal wieder, nach der Nacht in Gethsemane, nach dem letzten Abendmahl im Obergemach. Was hättet ihr diesen treulosen Tomaten gesagt? Vielen Dank, ihr Weicheier, dass ihr alle in meiner schwersten Stunde davongelaufen seid. Dies eine Mal hätte ich euch mal wirklich brauchen können, aber keiner von euch hat sich getraut. Keine Ahnung, der Auferstandene hat nichts dergleichen gesagt. Er sagt, Friede mit euch, Shalom. 3-mal sagt er das insgesamt in diesem Text. Er hat ihnen ihre Schwachheit und Angst vergeben. Bevor er von Vergebung redet, und das tut er gleich, lebt er sie. Und dann präsentiert er seine Wunden wie seinen Ausweis. Ist das nicht merkwürdig? Warum trägt denn der Auferstandene noch die Wunden der Kreuzigung? Müssten die nicht verschwunden sein an seinem geistlichen Leib, von dem Paulus schreibt? Müsste der nicht irgendwie engelsgleich sein, heil und unversehrt? Anscheinend nicht. Die Wunden, die Menschen ihm zugefügt haben, gehören in Ewigkeit zu Jesus. Sie sollten ihn vernichten, aber das haben sie nicht. Sie zeugen von seinen Schmerzen und von seiner Liebe, die über die Grenzen des Erträglichen weit hinausgegangen ist. Ohne seine Wunden wäre der Auferstandene nicht derselbe wie der Gekreuzigte. Ich glaube, mit uns ist es genauso. Auch wir sind Verwundete. Alle. Viele Wunden haben wir als Liebende geschlagen bekommen. Und wir sind erst durch unsere Wunden zu denen geworden, die wir sind. Die Wunden bleiben, auch wenn wir denen längst vergeben haben, die sie uns zugefügt haben. Auch wenn wir ein neues Leben begonnen haben. Wir sind wie Christus zugleich Verwundete und von den Toten Auferweckte. Und das bleiben wir in Ewigkeit. Der Verwundete, Auferweckte hat eine Botschaft für seine Jünger. Er sendet sie, wie der Vater ihn gesandt hat. Diese feige Bande. Sie soll weiterführen, was Gott mit Jesus angefangen hat. Dazu brauchen sie ganz offensichtlich Kraft aus der Höhe. Im Johannesevangelium fallen Ostern und Pfingsten zusammen. Jesus bläst seine Jünger an, wie Gott Adam einst im Paradies angeblasen hat. Und da wurde er zu einer lebendigen Seele. Jesus bläst sie an und das macht sie auf eine ganz neue Weise lebendig. Sie empfangen den Heiligen Geist. Den hat Jesus zuvor im Johannesevangelium kapitelweise angekündigt und jetzt ist es soweit. Und alles, was sie noch wissen müssen jetzt, hat nur mit einem einzigen Thema zu tun, mit dem Thema Vergebung. Wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie festhaltet, dem sind sie festgehalten. Im Matthäusevangelium sagt der Auferstandene seinen Jüngern, sie sollen alle Völker zu Jüngern machen, sie taufen und sie alles lehren, zu halten, was er geboten hat. Im Lukasevangelium erklärt er ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn geschrieben steht. Hier geht es nur um das Thema Vergebung. Man darf bezweifeln, ob er damit die Einrichtung eines kirchlichen Beamtenapparates im Sinn hatte. Aber der ist gekommen und der hat aus der Vergebung wieder ein Priestermonopol gemacht, wie es schon im Jerusalemer Tempel der Fall war. Jesus hat dieses Monopol kritisiert und die Priester provoziert, indem er dem Gelähmten auf seinem Bett gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben. Und der Sünderin, die seine Füße mit Öl gesalbt und mit den Haaren getrocknet hat, hat er dasselbe gesagt. Dir sind deine Sünden vergeben. Jesus hat im Tempel die Tische der Taubenverkäufer umgeworfen. Und Tauben, das war das Sündopfer des kleinen Mannes, der kleinen Frau, der kleinen Leute. Für Jesus sollte der Tempel ein Bethaus sein für alle Völker und keinen Handel treiben mit der Schuld des Menschen. 1500 Jahre später hatte Martin Luther exakt dasselbe Thema, als er gegen den Ablasshandel aufstand. Wieder Handel mit der Schuld des Menschen, mit dem schlechten Gewissen. Vergebung ist eine Herzenssache. Eine Herzenssache unter Menschen und zwischen Menschen und Gott. Wir sollen einander, sagt Jesus einmal, 7 mal 70 mal vergeben. Also immer und immer wieder, ohne Ende. Um von Gott Vergebung zu erhalten, braucht es ein Herz, das zur Umkehr bereit ist und nichts weiter als ein einfaches Gebet. Und das hat Jesus seinen Jünger gleich selbst gelehrt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mehr ist es nicht. Nach Johannes besteht also die Sendung der Kirche zuallererst darin, dass sie den Menschen ihre Lasten erleichtert. Sie soll eine Gemeinschaft sein, in der Vergebung praktiziert, gelebt wird. Eine Gemeinschaft, in der Gott keine Punktekonten führt, wie die Verkehrssünderkartei in Flensburg oder Payback. Er will uns die Lasten von der Seele nehmen und er will, dass wir einander dabei behilflich sind. Dazu sah sich Jesus von Gott gesandt und so sendet er seine Jünger. Und er lässt sie gleich spüren, was er meint, indem er ihr Versagen am Karfreitag nicht weiter thematisiert. Friede sei mit euch. Und da ist noch eine zweite Geschichte. Eigentlich ist das schon eine Geschichte für sich. Aber jetzt kommt Thomas ins Spiel. Thomas hat Jesus verpasst. Als die anderen ihm erzählen, was sie erlebt haben, sagt er, tut mir leid, kann ich nichts mit anfangen. Thomas steht für die Zweifler unter uns. Die kennt auch Matthäus. Auf dem Berg in Galiläa, wo er den Auferstandenen seine Jünger treffen lässt, werfen sich die 11 vor ihm nieder und dann heißt es, einige aber zweifelten. Johannes betont, Thomas war einer der 12. Als wüsste man das nicht, aber hier sagt das nochmal genau. Der zweifelt zwar, aber er gehört trotzdem dazu. Der Zweifel schließt ihn nicht aus dem Kreis der Jesus-Jünger aus. Ja, Thomas, der kann eben nicht aus zweiter Hand glauben. Er will selber sehen, was die anderen gesehen haben. Und nicht nur das, er will sogar den Auferstandenen berühren, seinen Finger in die Wunde legen. Er besteht darauf. In der kirchlichen Tradition ist Thomas deshalb zum Patron der Baumeister und Architekten geworden. Er wird oft mit einem Winkel in der Hand dargestellt. Das sieht man auch auf dem Bild. Der hat einen Winkel in der Hand. Diese Leute können sich auch nicht darauf verlassen, was andere ihnen irgendwie vom Hörensagen zurufen. Sie müssen selber überprüfen und nachmessen, ob es sich so verhält. Und siehe da, der Auferstandene lässt sich darauf ein. Aber er lässt sich eine Woche Zeit. Eine Woche, in der der Zweifel in Thomas weiterarbeitet. Während die anderen erwartungsvoll warten, was denn wohl als nächstes passiert, hat Thomas sich vielleicht gefragt, ist das eigentlich noch mein Club? Die drehen doch alle durch hier. Was soll ich hier? Auferstanden, ja, okay, kennt man, das ist so eine Hoffnung am Ende der Geschichte, wenn Gott Gericht hält, dann ist Auferstehung, ja. Aber mitten in der Zeit, das hat es noch nie gegeben, darauf wartet auch gar keiner, Auferstehung. Ja, okay, da war der Lazarus, aber der sah auch ziemlich schlecht aus und durch Wände gehen konnte der sicher nicht. Ich glaube, wir sollten die Fragen und die Zweifel von Thomas ernst nehmen. Die sind uns nämlich überhaupt nicht fremd. Ich glaube, die meisten Menschen, die heute leben, ticken ziemlich genau so wie Thomas. Gerade das Thema Auferstehung entzieht sich doch unserem analytischen Denken wie kaum ein anderes Thema des Glaubens. Die Evangelisten geben sich überhaupt keine Mühe, das Paradoxe daran aufzulösen. Der Auferstandene kommt wie ein Geist durch verschlossene Türen, ja, und dann sagt er, fasst mich mal an. Wie geht das zusammen? Geht nicht. Er isst und trinkt im Lukas-Evangelium mit seinen Jüngern und dann wird er vor ihren Augen auf einer Wolke in den Himmel aufgehoben. Da fasst man sich doch an den Kopf. Er ist derselbe wie der irdische Jesus und doch erkennen ihn Maria Magdalena und die Emmaus-Jünger nicht. Bei den Erscheinungen des Auferstandenen vermischen sich die Erzählungen der Zeugen mit den theologischen Absichten der Evangelisten. Im Jahr 1777 veröffentlichte der Dichter Gotthold Ephraim Lessing, ihr kennt ja alle, Nathan der Weise, Ringparabel und so, eine Flugschrift. Und darin beklagt er, dass die Erzählungen der Auferstehungszeugen nur die Nachricht von ihrem Erlebnis weitergeben, aber nicht das Erlebnis selber vermitteln können. Zufällige Geschichtswahrheiten, vielleicht habt ihr das mal gehört, könnten niemals den Wert von notwendigen Glaubenswahrheiten haben. Zufällige Geschichtswahrheiten können niemals denselben Wert wie notwendige Glaubenswahrheiten haben. Deshalb lässt sich der Glaube daraus nicht begründen, sagt Lessing. Seine Schrift gipfelt in dem Aufruf, das ist der garstige, breite Graben, über den ich nicht kommen kann. So oft und ernstlich ich auch den Sprung versucht habe, kann mir jemand hinüberhelfen, der tue es. Ich bitte, ich beschwöre ihn, er verdient einen Gotteslohn an mir. So Lessing. Dieser garstige Graben ist sprichwörtlich geworden, wahrscheinlich nur bei Theologen, aber vielleicht habt ihr das auch mal gehört. Lessing war lange tot, als der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard ihm zu Hilfe eilte. Der garstige Graben, sagt Kierkegaard, könnte übersprungen werden, und zwar in jedem wirklichen Glaubensakt. Der Glaube der Christen nämlich bringt den Zeitabstand zum Verschwinden. Im Glauben werden wir mit Tod und Auferstehung Jesu gleichzeitig. Deshalb kann Johannes sagen, dass alle selig sind, die nicht mehr sehen und nur noch glauben. Die Sehenden haben den Glaubenden nichts voraus, denn beiden ist der lebendige Christus für einen kurzen Moment im Herzen gegenwärtig. Ihr müsst das nicht bis in alle Tiefen verstehen, das muss man durchkauen und meditieren. Solche Gedanken führen in Bereiche, die wir im Alltag so gut wie nie berühren. Gerade deshalb besteht bei vielen Menschen, die so denken und so zweifeln wie Thomas oder Lessing, eine Sehnsucht nach dem Geheimnis des Glaubens. Ende der 80er Jahre hatte der finnische Pfarrer und Redakteur Olli Valtonen eine Idee. Es müsste eine Gottesdienstform geben, in der sich Menschen wiederfinden können, die sich wenig für Kirche interessieren, aber die Fragen haben, die Zweifel haben. Ihre Fragen und Wünsche müssten in so einem Gottesdienst vorkommen können. Er sammelte 40 Personen um sich, die das so ähnlich sehen, und die überlegten miteinander, wie könnte ein Gottesdienst beschaffen sein, der heutige Menschen anspricht. Das Ergebnis dieser Überlegungen war die Thomasmesse. Vielleicht mal gehört, seit 1989 wird sie jeden Sonntagabend in der Agricola-Kirche in Helsinki gefeiert. Und seit 1993 gibt es die auch in Deutschland. Von hier die nächsten sind in Kupferzell und in Reutlingen, falls jemand sich das mal angucken möchte. In einer Thomasmesse werden hauptsächlich Gesänge aus Tesé gesungen. Mitten in der Messe gibt es eine offene Zeit, 15 bis 30 Minuten lang. Da kann man rumlaufen, verschiedene Stationen ablaufen, meditieren, Gebetsanliegen aufschreiben, eine Segnung empfangen, was wir hier nach dem Gottesdienst machen, ein seelsorgerliches Gespräch führen, 30 Minuten lang. In jeder Thomasmesse wird das Abendmahl gefeiert. Ich glaube, es ist wichtig, auf die Fragen und Zweifel der Thomasse unserer Zeit zu hören. Sie sind deutlich in der Mehrheit, vielleicht nicht hier unter uns, aber um uns herum. Und sie gehören dazu, sagt Johannes. Sie wollen den Glauben entdecken. Und wir machen uns ja gerade auf einen Weg, wo wir Menschen suchen, die den Glauben entdecken wollen. Vielleicht kann das zusammenkommen. Wir können diesen Menschen nicht einreden, dass sie glauben sollen. Wir können ihnen das nicht mal mit unserem eigenen Zeugnis vorsetzen. Das sehen wir ja an Thomas. Der glaubt nicht, was die anderen gesehen haben. Er muss es selber erfahren. Aber wir können mit diesen Menschen suchen und beten und warten, ob der Auferstandene sich ihnen vielleicht selber zu erkennen geben will. Übrigens ist es gar nicht so klar, ob Thomas tatsächlich Jesus angefasst hat. Jesus sagt das ja, mach mal, aber es wird gar nicht erzählt, ob er es auch wirklich tut. Die Maler haben das natürlich immer so dargestellt, dass er da rumfriemelt in den Wunden des... Aber okay, das steht da nicht. Vielleicht hat Thomas ja durch die Begegnung mit dem Lebendigen gemerkt, dass es darauf gar nicht ankommt. Vielleicht war etwas da für ihn, wo er gemerkt hat, ich brauche das jetzt nicht mehr, dieses Fassbare des Glaubens. Nachdem Jesus zu ihm gesprochen hat, spricht er dann nämlich auch das erste christliche Gebet. Mein Herr und mein Gott. Noch nie hat jemand zuvor so zu Jesus geredet. Mich beeindruckt in dieser Doppelgeschichte, wie der Auferstandene den Jüngern begegnet. Sie haben sich in ihrer Angst eingeschlossen, aber er dringt hindurch auf seine geheimnisvolle Weise. Und mehr brauchen wir dazu auch gar nicht wissen. Vielleicht haben wir das selber schon mal erlebt, dass er zu uns durchgedrungen ist in unserer Eingeschlossenheit. Oder wir haben zumindest die Hoffnung oder jemand anders kennengelernt, der so etwas erzählt. Jesus dringt hindurch. Die Jünger sehen nur sich und ihre Angst, aber er weitet ihnen den Blick. Ich sende euch nach draußen, so wie ich gesandt war vom Vater. Es geht weiter, und zwar mit Vergebung. Vergebung ist das große Thema. Nur so geht es weiter. Und das ist brandaktuell. Es geht nur mit Vergebung weiter. In der Ukraine, in Israel, hier bei uns. Ohne Vergebung geht es in den Abgrund. Und das ist nicht nur eine Sache von hochreligiösen Menschen. Vielleicht verstehen Sie ein bisschen mehr davon, manchmal zweifle ich selbst daran. Auch die Zweifler gehören dazu. Ihnen widmet Jesus sich besonders. Aber manchmal dauert es 8 Tage oder auch länger. Aber selig, wer sich ihm anvertraut, ohne viel sehen zu können. Mögen die, die schon glauben können, ohne zu sehen, den anderen dabei hilfreich sein, dass sie es auch entdecken, dieses Geheimnis des Glaubens. Amen.